Also ich kann einfach immer nur sagen, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr unglücklich seid, wenn ihr auch in einem Job seid, der euch nicht erfüllt, der wird nicht besser werden und dein Chef wird nicht freundlicher werden. Nimm es in die Hand und veränder's. Nur so wird's anders. Ich bin darauf angesprochen worden von einem Austauschschüler, der eben früher bei uns gewohnt hat, der gesagt hat, du gibst immer so tolle Interviews, wenn ich Deutschland vermisse, dann lese ich deine Interviews so gerne, aber warum redest du nicht über deine Homosexualität? Du könntest doch Leuten ein Vorbild sein. Und dann habe ich gedacht, ja, er hat eigentlich recht, wovor habe ich eigentlich Angst?
Hi und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Meryl Deep Talk, dein Podcast für tiefgehende Gespräche mit prominenten Persönlichkeiten. Mal richtig deep, mal vielleicht weniger deep, immer unterhaltsam, denn die Menschen, die bei mir zu Gast sind, haben wirklich was zu erzählen. In der ersten Folge macht den Auftakt der großartige Jochen Schropp. Jochen ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Egal ob als Schauspieler, Moderator oder Entertainer, Jochen hat viele Talente und nutzt diese auch. Ich freue mich riesig, dass er dabei ist, dass er offen, warmherzig und so persönlich seine Geschichten und Erfahrungen teilt. Wir sprechen vor allem über das Thema Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und warum das so wichtig ist, nach Jochens Ansicht, sich immer wieder zu reflektieren, weiterzuentwickeln und vor allem, was ihm das im Leben gebracht hat. Es ist total lustig, es ist herzlich, es ist auch tiefgründig und zwischendurch wird sogar richtig emotional. Und jetzt geht's auch schon los mit der ersten Folge. Ich freue mich riesig, dass Jochen dabei ist. Lass uns loslegen. Hallo Jochen, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig.
Ich freue mich auch.
Das ist ganz besonders, ne? Das ist unser erstes Mal. Wir haben schon lange Kontakt, wir haben uns aber nie getroffen und du bist ja auch tatsächlich Podcast-Folge Nummer 1. Du machst die krönende Eröffnung.
Ja, ich weiß gar nicht, ob da jetzt ein ganz besonderer Druck auf mir lastet oder ob ich das als Ehre nehmen soll, aber ich finde es ja wirklich heute in Zeiten von Social Media so schön, dass man Kontakt mit Menschen aufnehmen kann. Manchmal geht es direkt tief rein, manchmal bleibt es an der Oberfläche, aber die Möglichkeit hatte man ja früher gar nicht. Nee. Weil früher hättest du wahrscheinlich irgendwie an mein Management geschrieben und dann hätte ich gesagt, kenne ich nicht, weiß ich nicht.
Früher hätte ich einen Brief geschrieben.
Oder einen Brief, genau.
Früher hätte ich einen Brief oder einen Fax im besten Fall und hätte gesagt, hallo,
ja,
wie sieht's denn aus, sowas? Aber nicht, sondern ich habe dich über Social Media angeschrieben, so kam unser Kontakt tatsächlich zustande.
Ja.
Richtig cool, ich freue mich sehr. Und schubst dich direkt ins kalte Wasser, denn in diesem Podcast bestimmen immer die Gäste, über was wir sprechen. Und deshalb ist meine Frage an dich, worüber möchtest du heute sprechen?
Ja, also ich habe in den letzten 2 Jahren so eine kleine spirituelle Reise begonnen. Und habe, glaube ich, eine sehr starke Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht, die aber sowieso bei mir erst so mit 42 losging. Und ich glaube, ich würde heute gerne mit dir einfach über Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Und das ist ja auch was, mit dem du, glaube ich, viel anfangen kannst.
Das ist ja, das ist ja dein Thema. Man könnte meines mehr geskriptet, ne?
Aber als hättest du es ausgesucht.
Genau, aber es ist tatsächlich super cool, denn du hast hier und da schon über Spiritualität gesprochen. Da war mir dann schon fast klar in der Vorbereitung, irgendwie wird es auch mit Persönlichkeitsentwicklung bei dir einhergehen. Ja. Und jetzt kommst du direkt mit diesem Thema um die Ecke, was großartig ist in einem Deep Talk. Erzähl mir, wie kam es? Also wie war der Anstoß daran zu sagen, ich fange an, ich gehe diesen Weg, ich guck mal hin, gibt ja meistens einen Auslöser dafür.
Ja, also ich bin da so reingeschubst worden. Ich habe eine Sendung gemacht, die hieß Showtime of My Life. Das war eine Sendung, da ging es um Krebsvorsorge oder auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Ja. Und da waren entweder Menschen dabei, die selber mal an Krebs erkrankt waren oder Menschen, die eben eine Krebsgeschichte in der Familie hatten. Mein Vater ist an Krebs gestorben, als ich 27 war. Und so war ich in dieser Sendung eben dabei und habe viel über meinen Vater gesprochen. Ich mache auch, wenn ich so eine Sendung mache, dann gehe ich da all in, ja. Also in der Sendung ging es eigentlich darum, das ist ein englisches Format, basierend auf dem Film The Full Monty. Ich weiß gar nicht, wie der Film auf Deutsch heißt leider, aber The Full Monty heißt eigentlich die komplette Montur. Und da geht es um ein, was ist das? Das ist, glaube ich, ein Dorf, wo Bergabbau stattfindet und das Bergwerk schließt und die Bergarbeiter brauchen eine andere Lösung, um Geld zu verdienen und werden Stripper.
Mhm. Mega.
Und die Engländer haben ein Format draus gemacht und haben das mit Prominenten gemacht, die über Krebsvorsorge berichten und die sich aber am Ende ausziehen, am Ende der Sendung. Also während dieser ganzen Gespräche findet eben auch ein Tanztraining statt und zum Schluss müssen die alle strippen und das haben sie für Deutschland gemacht. Mit Guido Maria Kretschmer als Moderator, das war wahnsinnig liebevoll und ganz, ganz schön. Und da habe ich eben dann auch beispielsweise eine Krebsuntersuchung vor laufenden Kameras gemacht. Also man hat nichts gesehen, aber auch da habe ich Mut bewiesen. Und eine Producerin hat mir danach geschrieben und meinte so, hey, du hast so liebevoll über deinen Vater gesprochen und du hast so viel von dir preisgegeben, was andere Leute einfach aus Schutz, als Selbstschutz oder aus Angst nicht gemacht hätten. Ich habe eine Freundin, die kenne ich aus der Schulzeit und die ist hellsichtig beziehungsweise hat die Fähigkeit, mit dem Jenseits Kontakt aufzunehmen und ich habe das gerade mit meiner Großmutter gemacht und das hat super funktioniert und ich würde dir gerne einen Jenseits Kontakt mit deinem Vater schenken. Und dann habe ich gedacht, ja, warum
krass.
Nicht?
Ja, also, erstmal krass,
aber ich habe mir auch, also ich wusste nicht wirklich, ob sowas funktioniert. Ich kannte natürlich dieses Long Island Medium und sowas. Das ist ja aber alles ja eher so ein bisschen reißerisch in Amerika. Oder Tyler Henry hat auch eine Sendung auf Netflix. Aber ich habe mich selber noch gar nicht damit befasst und habe dann auch einfach gedacht, ich werde jetzt gar nicht groß recherchieren und dann irgendwas lesen, dass das alles Mumpitz ist und sonst was, sondern ich werde das einfach machen.
Ja.
Und dann habe ich die ersten 5 Minuten mit dieser Frau gesprochen und sie fragte, ob sie erstmal in mein Energiefeld reingehen kann. Und sie sagte, als erstes, Leute öffnen sich dir sehr gerne und erzählen dir ihre Geschichte. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich bin Moderator, das finde ich jetzt ein bisschen, küchenpsychologisch.
Ja.
Und dann sagte sie, nein, also die arbeiten eben mit Symbolen oder Bilder, die sie dann quasi gezeigt bekommen. Und sie meinte, nein, ich sehe dich gerade etwas schreiben. Ich kann jetzt nicht sagen, was es ist. Ich sehe dich einfach etwas niederschreiben und es wird Tausenden von Menschen helfen. Und ich habe ja ein Buch geschrieben, diesen queeren Ratgeber Queer as Fuck,
der zufällig
auf deinem Tisch liegt.
Ja, kommen wir noch zu.
Aber ich hatte damals den Vertrag noch nicht unterschrieben. Ich wusste noch nicht, mit welcher Psychologin ich dieses Buch schreiben wollte. Ich habe einfach erstmal angefangen, meine Geschichte aufzuschreiben. Und die wusste das. Und die konnte das nicht wissen und die konnte das auch nicht recherchieren. Also ich habe dann auch rausgefunden, dass sie damals 75 Euro für die Stunde genommen hat. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie da ein Rechercheteam haben oder Hacker oder sonst irgendwas, die Tausende von Euro nehmen.
Nee.
Genau, und dann hat sie meinen Vater gerufen, hat gesagt, es kann sein, dein Papa kommt, es kann aber auch sein, deine Großmutter kommt oder irgendjemand anders, der verstorben ist aus deinem Familienumfeld. Und dann sagte sie, ich spüre Laub unter meinen Füßen, ich spüre Rinde an meinen Händen, ich sehe einen Baum, ich sehe mehrere Bäume, es könnte ein Wald sein. Und ich war mit meinem Vater immer im Wald. Also der war Biologe, der war Vorstand des Naturschutzbundes.
Ja.
Und dann wusste ich, mein Papa ist da. Und dann sind da noch ganz viele andere Sachen passiert.
Ja.
Und das hat mich dann darauf gebracht, dass ich da irgendwie mehr mitmachen will. Und dann, wenn man einmal damit anfängt, auch mit Leuten drüber zu sprechen, dann erfährt man wahnsinnig spannende Geschichten. Ich habe dann selber eine Ausbildung zum Trance-Heilmedium gemacht, wo man quasi in eine tiefe Entspannung geht und somit Energien weitergibt. Ich habe aber nicht genug geübt und deswegen werde ich auch nicht damit arbeiten. Aber auch da, das waren so 6 Wochenenden im vergangenen Jahr. Und das hat mir einfach wahnsinnig viel Kraft gegeben und diese Menschen, die ich dort kennenlernen durfte, das waren ÄrztInnen, das waren PsychologInnen, also das waren auch WissenschaftlerInnen, ja, die da einfach total offen sind.
Ja.
Es gibt eine ganz tolle Doku auf Netflix, die heißt Jenseits des Todes. Da geht es um diese ganzen Sachen wie Reinkarnation, Jenseitskontakte, Nahtoderfahrung und so weiter. Und wenn man sich die Geschichten anhört, dann hören die sich gar nicht mehr so befremdlich an, sondern da muss was Wahres dran sein. Ich meine, warum gibt es auch diese ganzen Filme und woher kommt das? Also irgendwoher muss das ja kommen, dass wir diese Geschichten erzählen und dass das keine Hirngespinste sind.
Total. Und da gibt es natürlich ganz viele Menschen, die das genauso wie du sehen und glauben oder erlebt haben und sagen, es hat mir was gebracht. Und dann gibt es gleichzeitig natürlich auch SkeptikerInnen, die sagen, alles Quatsch, ich glaube nur an Wissenschaft. Umso spannender, dass du sagst, ich habe in der Weiterbildung, Ausbildung, aber auch PsychologInnen, ÄrztInnen getroffen, also die auf der Wissenschaft basierend arbeiten und trotzdem noch on top sagen, offensichtlich, da gibt es mehr.
Ja, die sagen beispielsweise, also man sagt in der Spiritualität, dass wir alle Geistführer haben. Als religiöse Person würdest du vielleicht sagen, das ist dein Schutzengel.
Ja.
Als nichtgläubiger Mensch ist es deine Intuition, die ja auch irgendwie nicht beschreibbar ist, weil es einfach ein Bauchgefühl ist, eine Intuition, etwas zu tun. Und manchmal tut man auch etwas, obwohl man weiß, die Konsequenz wird nicht gut für dich sein. Ist das alles... Generieren wir das aus irgendwelchen Erinnerungen, aus irgendwelchen erlebten Dingen und formen das daraus? Oder haben wir wirklich irgendjemanden in der Jenseitswelt, der auf uns aufpasst und uns führt? Und ich glaube, bei mir ist es im Moment mein Vater, das kann sich auch wechseln. Und diese Ärztinnen sagten eben auch, dass ganz viele OperateurInnen im Operationssaal quasi ihre Geistführung zu Hilfe bitten. Hilfe bitten, ja.
Ja. Das heißt, um nochmal auf den Ausgang zurückzukommen, im Prinzip war der Auslöser schon auch die Krebserkrankung deines Vaters und der Verlust und damit dann die...
Viele Jahre später ja erst. Ne? Also die Krebserkrankung jetzt erstmal nicht. Nur die Folge dessen war halt dann diese Sendung, die weitaus später dann stattfand, ja.
Und das hat dir den Anschubs gegeben mit dem Medium, nennst du sie, mit der mhm. Heilerin, mhm. können wir auch sagen,
ja.
In Kontakt zu treten. Und da bist du ganz offen reingegangen, hast gesagt, ja, warum nicht? Es gibt ja nichts zu verlieren, ich probiere das aus, ich schaue mir das an. Und hast dann die Erfahrung gemacht, wow, ich kriege ganz viele Erkenntnisse für mich.
Ich kriege ganz viele Erkenntnisse. Mein Vater hat mir beispielsweise auch durch sie ausrichten lassen, dass ich mich nicht grämen soll, dass ich bisher nur zweimal an seinem Grab war. Und das stimmte. Weil das Grab ist nochmal 1,5 Stunden entfernt von da, wo ich aufgewachsen bin, weil er in einem Friedwald beerdigt wurde. Ich bin einfach nicht viel zu Hause und es hat mir, also ich habe mich damit nicht identifiziert. Das war nicht mein Vater irgendwie, nur weil, also ne, wir haben ihn da beerdigt, aber ansonsten dieser Wald bedeutet mir nichts. Ich habe da irgendwie sonst keinen Bezug zu. Und er wusste das aber, also sie wusste das durch ihn, dass ich da zweimal war und er sagte halt jedes Mal, wenn du über mich sprichst oder wenn du an mich denkst, dann spüre ich das. Und viele andere Sachen auch noch dazu. Also das fand ich schon echt verrückt.
Irgendwie ist es verrückt, ne? Und auch wenn du sagst, die hat Infos, wie du warst nur zweimal am Grab, das kann die ja gar nicht wissen. Das kann ja niemand wissen. Das weißt du oder im Friedwald, ne? Das ist ja dann schon faszinierend, dass wir irgendwie an so einen Punkt kommen zu sagen, wie geht das? Also wir Menschen suchen ja nach Erklärungen, ne? Das ist mal wieder bei der Wissenschaft. Wie kann das denn jetzt sein, dass die sowas weiß? Aber ist auch egal, irgendwie hat sie die Erkenntnisse gebracht und das hat dich dazu bewegt zu sagen, ich steige tiefer ein.
Genau, ich habe einfach gemerkt, dass mir das gut tat, dass mir das auch gut tut, mich eben mit diesen Menschen auch zu unterhalten. Also ich habe mich jedes Mal auf dieses Wochenende gefreut und es war irgendwie wahnsinnig inspirierend und natürlich wird da auch viel geweint und es werden ja auch Traumata gelöst und also meine Ausbilderin beispielsweise kann auch ihre Geistführung channeln, das heißt, die reden dann durch sie und können dann quasi auch über uns Sachen sagen, die einfach krass waren, weil das war ja quasi nochmal jemand anderes verstorben. Jetzt wird's dir ja crazy. War ja nochmal jemand anderes Verstorbenes, der durch sie gesprochen hat und der einfach Sachen zu mir gesagt hat, die mich genau da getroffen haben oder genau da bewegt haben, wo ich gerade war. Und das fand ich krass. Also er meinte zum Beispiel so, hast du einen Kinderwunsch? Also mir wird eine besondere Seele gezeigt, die im Herbst in dein Leben treten wird und dein Leben verändern wird. Und meine beste Freundin Birte hat eben ein Kind bekommen. Momme ist im Oktober geboren worden.
Ja.
Und auch das konnte er, sie, also es war quasi ein männlicher Geistführer, der durch sie gesprochen hat, konnte er jetzt auch nicht wissen.
Nee.
Und man sagt, wenn man 3 Mal etwas erlebt oder etwas gesagt bekommt, was eben meiner Wahrheit entspricht, dann glaubt man. Und ich kann dir sagen, es sind mittlerweile bestimmt 15, 20, ich habe aufgehört zu zählen, aber es gibt einfach ganz, ganz viele Sachen, die mir gesagt wurden, die alle wahr waren.
Wahnsinn. Mich würde ja interessieren, ich merke deine Begeisterung, du bist da voll drin. Was helfen dir diese Erkenntnisse? Was bringt dir das? Wo geht's da für dich weiter, weil du sagst, es hilft mir so sehr in meiner Entwicklung. Was stößt es in dir an?
Ich finde irgendwie mehr Frieden in mir. Also ich hatte beispielsweise auch immer eine wahnsinnige Krebsangst, weil mein Vater eben an Krebs gestorben ist, mein Großvater ist an Krebs gestorben und ich habe diese Angst nicht mehr. Und selbst wenn ich an Krebs erkranken würde, hätte ich Angst vor der Krankheit, aber nicht mehr vor dem Tod. Weil ich glaube, dass es weitergeht. Weil ich glaube, dass wir wiedergeboren werden. Weil ich glaube, dass ich auch schon viele Leben gelebt habe. Und es mir eine Verbindung gibt. Also ich habe mich zum Beispiel immer über eine Freundin lustig gemacht, die sehr gläubig ist, also religiös gläubig, christlich gläubig und die auch auf ihrem Instagram-Profil stehen hat, God first und sowas. Und ich fand es immer so ein bisschen lächerlich. Aber es ist halt eine andere Art von Glauben und ich habe mich dann auch bei ihr entschuldigt, weil ich gesagt habe, wenn das ist, was dich irgendwie durch den Tag bringt und was dich optimistisch in die Zukunft blicken lässt, dann hat das eine Berechtigung.
Das ist interessant, den Gedanken hatte ich vorher nämlich auch, denn die Menschen glauben ja schon seit Ewigkeiten an Gott. Und im Prinzip müssen wir sagen, Gott ist auch spirituell oder etwas Spirituelles. Wir können das ja überhaupt nicht beweisen. Da glauben die Leute dran, da geht die Wissenschaft weg von, also da geht die Wissenschaft flöten, das ist erstmal egal. Mhm. Es sind ja so viele Menschen, ja tendenziell die ältere Generation, ne? Aber die sagen, ich glaube daran, das gibt mir etwas. Mhm. Und deswegen wäre meine Frage nicht, was ist denn für dich Spiritualität?
Ich weiß gar nicht, ob ich mir das beantworten kann. Mhm. Ich glaube, Spiritualität ist für mich an etwas zu glauben und auch an etwas Höheres zu glauben. Und ich glaube auch nicht an Zufälle. Mhm. Ich mache natürlich auch negative Erfahrungen, verstehe aber auch dann manchmal, wenn auch erst viel später, warum ich die gemacht habe und für was es gut war.
Ja.
Und
das ist so spannend. Du beantwortest so unbewusst die ganzen Fragen, die bei mir gerade aufploppen. Ne? Glaubst du an Zufall? Ja, nein. Ne? Glaubst du an Leben nach dem Tod? Hast du schon gesagt, ich glaube, es gibt mehrere. Es geht weiter für mich. Die Angst vor dem Tod, das wächst. Total spannend. Bevor es weitergeht, möchten wir allerdings Danke sagen. Denn diese großartige Location, die du hinter mir siehst, ist nichts weniger als das Luxury Boutique Lifestyle Hotel So Berlin, das Stur. Direkt im Diplomatenviertel, ein absolutes Top-Hotel. Ich persönlich liebe es, weil es modern ist, weil es schlicht ist, weil es zeitlos ist. Hier hängt überall Kunst an den Wänden, Fotografien, die nicht nur bewundert, sondern sogar auch käuflich zu erwerben sind. Lieben wir sehr. Und ich habe das großartige Vergnügen, heute in der größten Suite des Hauses, der Belle Etage mit über 110 Quadratmetern, aufzeichnen zu dürfen. Dazu kommt eine dezente Terrasse mit bestimmt nochmal 60, 70 Quadratmetern, wo du es dir mit Blick auf den Berliner Zoo richtig gut gehen lassen kannst. Das Besondere ist, dass dieses Hotel das einzige in Europa ist, was direkten Zugang in den Zoo Berlin hat, wenn das kein Pluspunkt ist, neben einem ausführlichen Spa-Bereich, natürlich mit Saunen, mit Pool, alles, was das Herz nach einem Großstadttag begehrt. Für deinen nächsten Berlin-Trip solltest du also unbedingt in Erwägung ziehen, in diesem Boutique-Hotel abzusteigen, denn es ist ein Traum. Wenn du auf Eleganz und Stil stehst und zeitlose Möbel haben möchtest, in Verbindung mit wirklich diesem urbanen Schick, dann bist du hier genau richtig. In diesem Sinne, Dankeschön an das So Berlin, das Stur Hotel, denn hier kommt man mehr als komfortabel und luxuriös unter.
Also diese Reinkarnationsfolge von dieser Netflix-Doku, über die ich gesprochen habe, die ist unglaublich. Ich will da nicht zu viel spoilern, weil ich würde mir wünschen, dass alle, die heute zuhören, sich das vielleicht selber angucken, aber da geht es um, also meist sind das eben kleine Kinder, die eben sich noch an ihr früheres Leben erinnern können. Da ist einer dabei, der malt immer Kriegsflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg und zwar Abstürze und unterschreibt immer mit Andrew III. Und
das kommt mir sogar bekannt vor.
Ja, und es kommt dann eben raus, dass er in seinem vorherigen Leben ein Kriegsfliegerpilot war und über Japan abgeschossen wurde und eben Andrew III war. Und seine Familie ist da sehr offen und fliegt dann mit ihm nach Japan an diese Stelle, wo er abgeschossen wurde.
Ja.
Und er weint einfach bitterlich, lernt dann auch noch die Schwester des Piloten kennen, die noch lebt, die 90 Jahre ist, und die beiden haben eine unausgesprochene Verbindung. Also die wissen, die kennen sich nicht, aber wissen eigentlich alles übereinander. Und da sind, glaube ich, noch drei andere Geschichten, und die sind einfach, sie sind unglaublich, und andererseits macht das total Sinn. Ja. Jetzt wird das Kind, ja, ist jetzt mittlerweile 5 Monate, aber auch nach 4 Wochen lag der in seinem Körbchen und guckte irgendwie an die Decke und lacht sich und freut sich und redet mit sich selbst. Und ich denke mir, was redet der denn?
Ja, ja.
Der hat doch noch nichts erlebt. Der liegt doch die ganze Zeit eigentlich nur im Bett. Und klar kriegt er die Liebe seiner Mutter und hat das natürlich auch im Bauch alles mitbekommen. Aber es würde mich nicht wundern. Mhm. Und wie der mich anguckt, also Birte meinte auch so, ey, ihr kennt euch aus einem anderen Leben. Und das und mir gibt es irgendwie ein Vertrauen. Mhm. Auch bei dem ganzen Scheiß, der gerade passiert. Ich meine, ich weiß nicht, warum gerade alles so schlimm sein muss. Aber wir können, glaube ich, nur daran wachsen. Auch wenn es sich gerade rückschrittig anfühlt.
Ja. Ja, das ist so interessant, Jochen, weil mir das natürlich auch durch die Redaktion vorab einfach klar geworden ist. Ne? Du bist ein Mensch, der ist herzlich, der ist aber auch tiefgründig und der hat den Mut, darüber zu sprechen und eben nicht zu sagen, naja, ich bin der Moderator, Jochen, und es gibt die eine Seite nach vorne raus in die Öffentlichkeit und für mich privat, da habe ich noch ganz andere Interessen, sondern du gehst damit raus und du sprichst auch darüber. Ich kann damit total viel anfangen, ich finde das total schön. Aber ich stelle es mir eben auch sehr mutig vor. Ne? Wir kommen gleich auf die Welt sicherlich zurück. Was mich interessieren würde, du bist im Fernsehen, du bist sowieso alles irgendwie, ne? Ein Multitalent, du bist Schauspieler, du bist
kann alles ein bisschen.
Du bist Moderator. Herzlich willkommen im Club. Das ist doch mega.
Also ich muss sagen, du führst jetzt schon ein besseres Interview, als ich das mit vielen anderen professionellen Interviewpartnerin geführt habe. Also ich finde,
das sind
richtig tolle Fragen.
Das ist sehr nett. Dann freue ich mich zukünftig an deiner Seite. Gemeinsam. Vielleicht backen wir auch mal was zu Ostern. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser als zuletzt. Pass auf, danke für die Blumen, die nehme ich gerne an. Jetzt hast du mich so in meine charmante Art und Weise gebracht, dass ich, das muss ich jetzt erstmal innehalten. Du traust dich, damit rauszugehen. Und du bist ja ein Mensch, du bist Schauspieler, du bist Moderator, du bist sogar auch Sänger. Du kannst hier gern auch noch was singen, jedenfalls hast du Gesangsunterricht gehabt. Jetzt bist du ja auch in Formaten zu sehen, die für die breite Masse von Deutschland sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch deine KollegInnen im Fernsehen, aber auch draußen die Welt, vielleicht ja schon hier und da, sich natürlich ihre Meinung bildet, weil Menschen das heute tun und bei öffentlichen Personen sowieso sofort, finde ich gut, nicht gut, wie auch immer. Mhm. Hast du keine Angst, dass wenn du solche Gespräche führst über Spiritualität und was du glaubst, dass das zu Negativnachrichten kommen könnte? Zu Leuten, die sagen, Jochen, du bist komisch geworden, ich wende mich ab, vielleicht enge Vertraute. Es kann ja nicht jeder was damit anfangen.
Also erstmal habe ich ja gerade Big Brother moderiert, also das normale Big Brother mit drei KollegInnen, und wir können uns da total toll drüber austauschen. Also nur weil man Fernsehen für Mainstream macht, heißt das ja nicht, dass man keine, also ne, dass die nicht auch andere Interessen haben. Mhm. Und ich glaube, ich merke natürlich ganz klar, bei wem das auf Resonanz stößt und bei wem nicht. Und ich habe ein Interview bei Prominent dazu gegeben und habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, ob ich das machen will oder nicht. Ich habe aber zu der Redaktion einen Draht und kannte auch die Interviewerin. Und ich finde, das ist ein total ehrliches Gespräch geworden. Und natürlich denkt man sich dann, oh Gott, was sollen die Leute denken? Aber ich sage...
Genau, was sollen denn die Leute denken?
Genau, aber den Spruch habe ich schon bei meiner Mutter gehasst, als ich mich geoutet habe. Insofern, warum soll ich jetzt irgendwie anders sein? Und ich glaube, dass ich eine gewisse Vorbildfunktion habe. Und ich war, glaube ich, auch, und das sage ich jetzt überhaupt nicht selbstbeweihräuchernd, aber ich glaube, ich war oft eben auch weiter. Das war ich irgendwie immer in meinem Leben. Ich war immer weiter als andere. Vielleicht auch aus dem Grund, wie das ist, wenn man homosexuell ist, dass man eben sich mit vielen Themen anders und tiefgründiger beschäftigen muss. Und ich habe eine Nachricht bekommen bei Instagram, wo jemand schrieb, oh Jochen, was redest du denn da für einen Scheiß? Das war aber auch, das war das Böseste, was ich bekommen habe und das Einzige.
Ja.
Und alle anderen haben mir ihre Geschichten erzählt und mir gesagt, wie viel ihnen das bedeutet und dass sie auch daran glauben oder dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann denke ich mir immer so, scheiß auf die Hater. Also die Leute, die damit was anfangen können, für die erzähle ich gerne meine Geschichte und bin der Ally da.
Ja, total schön. Also coole Haltung auch, ne? Zu sagen, die einen mögen es nicht, mir völlig egal, aber es gibt die, die es anspricht und dafür mache ich das und das ist auch meine Überzeugung. Würdest du glauben, dass, gut, jetzt bin ich eine Lady, ne? Aber ihr Homosexuellen in dem Fall sozusagen.
Ja.
Glaubst du, dass homosexuelle Menschen zwangsläufig schneller selbstreflektiert sein müssen durch diesen ganzen Prozess von, wer bin ich eigentlich, Identitätsfindung, Coming Out? Ja, es verändert sich heutzutage natürlich, Gott sei Dank. Wobei wir auch eine aktuelle Weltsituation haben, Fragezeichen. Mhm. Aber glaubst du, dass homosexuelle Menschen oder wie auch immer sie Sexualität definieren, was sie sind, ne, ihre Identität, dass die automatisch schneller selbstreflektiert sind?
Glaube ich nicht. Also, ich würde es Ihnen wünschen. Ich glaube, das kommt ganz drauf an, was es für eine Person ist, weil wir Homosexuellen sind ja auch nicht alle gleich. Nein. Auch wenn das heterosexuelle Menschen manchmal gerne denken. Hab da übrigens auch einen Freund. Ich glaube, der wäre was für dich.
Ich habe es gelesen. Das ist eine tolle Aussage. Ja, ja, ja. Das hast du in deinem Buch auch geschrieben. Ja, ja. Dinge, die man besser nicht sagen sollte.
Genau, genau, genau. Nee, aber also bei mir war, ich mache jetzt gerade so ein Familienaufstellungsseminar. Was ich sehr spannend finde, also das läuft alles unter dem Titel Die Heimreise, dass man sich quasi besser kennenlernt und wieder quasi zu seiner wahren Identität findet, die man vielleicht auch über die Jahre verdrängt hat. Und wir haben unsere Seelen aufgestellt, also eine Person stand stellvertretend für unsere Seele. Und während manche Teilnehmerinnen nicht in der Lage waren, ihre Seele anzugucken, geschweige denn auf sie zuzugehen und sie in den Arm zu nehmen, konnte ich auf meine Seele zugehen und konnte die in den Arm nehmen und hab auch geweint, ja, und hab gesagt, ich hab dir so, sorry, werde ich emotional, aber ich hab dir so viel,
das ist völlig fein, ja.
Ich hab dir so viel zugemutet, aber du warst immer da. Und ich glaube, das kann ich so sagen, weil es eben so war und das war nicht mal leicht. Und ich bin dankbar dafür, dass meine Seele da war. Und wenn ich die Menschen angucke, wenn ich diese, das sind nur Frauen und ich, deswegen gender ich hier nicht, aber wenn ich diese anderen Teilnehmerinnen sehe, wie viel Leid die in sich tragen, wie viel die verdrängen, und das gibt es sicherlich bei ganz vielen Homosexuellen auch, aber ich habe mich irgendwann entschieden, nicht mehr zu verdrängen, oder beziehungsweise ich habe auch eigentlich nie verdrängt. Mir wurde ja auch gesagt, warum jetzt mit 39 schreibst du dein Buch und jetzt bist du der Vorzeigeschwule oder was? Die ganze Zeit hast du nie drüber gesprochen. Das stimmte ja nicht. Also jeder wusste, dass ich schwul bin. Alle Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, jetzt vielleicht nicht mit denen ich für eine Stunde gearbeitet habe, aber selbst da habe ich es der Maskenbildnerin vielleicht erzählt. Ja, aber alle wussten, wer ich bin. Ich habe es nur nicht an die große Glocke gehängt und irgendwann habe ich gedacht, warum soll ich es eigentlich nicht machen? Weil ich bin darauf angesprochen worden. Ich bin darauf angesprochen worden von einem Austauschschüler, der eben früher bei uns gewohnt hat, der gesagt hat, du gibst immer so tolle Interviews, wenn ich Deutschland vermisse, dann lese ich deine Interviews so gerne, aber warum redest du nicht über deine Homosexualität? Du könntest doch Leuten ein Vorbild sein. Und dann habe ich gedacht, ja, er hat eigentlich recht, wovor habe ich eigentlich Angst? Und seitdem lebt sich's weitaus angenehmer.
Ja, definitiv. Das ist schon Befreiung, ne? Das ist, wie ich finde, ein Riesenprozess, definitiv. Und ich gebe dir recht oder ich kann das gut nachvollziehen. Ja, nicht alle Homosexuellen sind selbstreflektiert. Und vielleicht können wir das auf alle Menschen ausweiten. Da ist unglaublich viel Schmerz draußen in der Welt. Und da ist auch viel Schmerz in den Menschen, was sie erlebt haben, weil wir alle unsere Geschichte haben. Mhm. Und ich erlebe immer wieder, es gibt die, die schauen hin, die wollen ihre Themen bearbeiten, die wollen sich entwickeln. Mhm. Und die, die sagen, ich mach's flach, ne? Party, saufen, feiern, Geschlechtsverkehr. Und dann ist alles super.
Das oder mach ich auch, shoppen, weißt du? Das kann ich auch machen. Das kann ich ja zusätzlich machen.
Genau. Und die Bandbreite wird doch viel größer, oder? Und das Leben viel freier, entspannter. Also das wäre nochmal, du hattest schon Frieden gesagt, bei dir stellt sich innerer Frieden ein. Das wäre so meine Frage. Wofür machst du das? Damit das Leben leichter wird? Damit du dich besser verstehst?
Damit ich im nächsten Leben als eine bessere Version meiner selbst wiederkomme, damit ich anderen Leuten helfen kann, damit ich anderen Leuten Beistand geben kann und damit ich auch Blockaden lösen kann. Also ich glaube auch, dass mein Vater an Krebs erkrankt ist, weil er ganz viel unterdrückt hat.
Oh wow.
Also, ich bin kein Arzt und ich möchte nicht sagen, Menschen, die Krebs bekommen, haben zu viel unterdrückt, ja. Also, da gibt's ganz viele andere Faktoren auch. Aber ich möchte mich selbst nicht belügen. Ja. Und das habe ich auch. Also, ich habe mich bestimmt hier und da belogen, weil ich dachte, ich will jemand anderes sein oder ich habe mich nicht so akzeptiert, wie ich bin. Meine letzten beiden Beziehungen waren offen, ja. Weil ich weiß, ich liebe Momente, ich liebe schockverliebt zu sein und ich möchte mir das auch nicht verkneifen und vielleicht kommt es dann eben auch zum Sex, aber ich weiß, dass ich mir ganz viele Sachen früher einfach verboten habe, weil ich dachte, das passt nicht in das Bild der Gesellschaft. Und
bedeutet, du möchtest, wenn ich da reingehen darf, du möchtest im Prinzip zu 100% du sein, so wie du bist, ohne was zu verstecken, ohne etwas zu unterdrücken, in eine Rolle zu schlüpfen, wie es zu sein hat, sondern im Prinzip möchtest du im nächsten Leben eine bessere Version sein und ich setze jetzt mal...
Ja, jetzt schon eine bessere Version. Ich bin jetzt schon eine bessere Version als vor 5 Jahren.
Ja.
Aber mein erster Freund hat damals zu mir gesagt, du willst immer das Beste aus allen Welten. Und
ja, warum nicht?
Ja, aber für mich war das natürlich, er hat das natürlich als Vorwurf gesagt.
Ja.
Das hat später dann nochmal jemand zu mir gesagt. Und ich bin über einen, jetzt wird's, ich habe auch eine Astrologin, zu der ich einmal im Jahr gehe.
Die packen wir mit rein.
Wunderbar. Und also ich liebe das ja an jungen Menschen, muss ich jetzt einfach sagen, weil Menschen mit Mitte 20 mittlerweile einfach viel offener sind. Die sind sexpositiv, die leben Polyamor. Das macht vielleicht nicht alles leichter, aber sie leben ihr wahres Selbst irgendwie viel mehr, als wir das damals gelebt haben. Oder ich, ja, mit 46 jetzt. Mhm. Und die sagte, die hat bei Einhorn gearbeitet, dieser Kondomfirma, die ja eh eine sehr,
vegan,
sehr
glaube ich, ne?
Vegan und überhaupt, die haben eine ganz, ganz tolle Firmenkultur. Ja. Und die hatten die Astrologin damals gebucht für ein Sommerfest und die hat dann quasi die Horoskope für die Mitarbeitenden gemacht.
Ah.
Und dann zeigt sie mir die Instagram-Seite und ich denke mir so, krass, mit der bin ich aufgewachsen, die ist ein Jahr jünger als ich. Die hat zigmal bei mir geschlafen, als wir Jugendliche waren. Ich wusste gar nicht. Die hat Psychologie studiert, ist aber dann in die Astrologie gekommen, also arbeitet auch noch als Psychologin. Und dann habe ich mir bei ihr einen Termin gemacht. Es hat 3 Jahre gedauert, bis ich einen Termin bei ihr bekommen habe. Also,
wow, die ist begehrt, die Frau.
Ja, na, aber sie muss auch mit ihrer, das lernen wir ja, glaube ich, auch im Alter oder je mehr wir uns Sachen hingeben, sie muss mit ihrer Kraft auch einfach haushalten.
Wohin gebe ich meine Energie?
Weil sie sagt, es frisst natürlich auch wahnsinnig viel Energie, das Ganze. Auf jeden Fall komme ich zu ihr und das Erste, was sie sagt, ist, also Jochen, ich habe mir jetzt dein Sternbild angeguckt und erstmal muss ich sagen, du willst das Beste aus allen Welten.
Da war es wieder.
Und dann habe ich gesagt, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Und dann meint sie, aber jeder sollte das für sich wollen. Das ist eigentlich das Beste und du willst es ja nicht nur für dich, du willst es ja auch für andere Leute. Mhm. Wenn man es nur falsch deutet, kann man es halt auch schnell als Egoismus abtun oder ne, so, du willst das jetzt und du achtest überhaupt nicht auf meine Gefühle. Doch, ich achte auf deine Gefühle, ich achte aber auch auf meine Gefühle.
Ja.
Und es gibt Kompromisse, die gehe ich ein und es gibt Kompromisse, die gehe ich nicht mehr ein.
Ja, und das ist ja irgendwie auch das Ergebnis von Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung. Ich kenne meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse des anderen, das heißt ja nicht, dass wir die ignorieren, aber dafür ist auch der andere oder die andere verantwortlich. Da bin ich mittlerweile auch sehr stark dabei zu sagen, ne? Jeder ist für seine Gefühle verantwortlich. Du machst das nicht mit Absicht, sondern du tust nur, was du tust.
Naja, oder ich mach's eben schon mit Absicht.
Aber nicht mit Absicht gegen jemanden.
Nee, aber.
Sondern du tust es mit Absicht für dich. Und es kann sein, dass es mit anderen Bedürfnissen tangiert und nicht fein geht, aber dafür, also für die Gefühle eines anderen bist du eigentlich erstmal ja nicht verantwortlich.
Ja, und das ist, glaube ich, in Beziehungen ganz oft im Ungleichgewicht.
Arbeit.
Ja, aber es ist nicht nur Arbeit. Also ich meine, was ist das für eine Arbeit, wenn jemand immer die Arbeit macht und der andere arbeitet nicht? Mhm. Weißt du? Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die arbeiten nicht an sich und die denken einfach, der andere, der Partner muss es kompensieren, aber das geht halt nicht. Und ja, ich mache es im Endeffekt erstmal für mich, aber ich weiß, wenn ich es nicht für mich machen würde, dann würde die Konsequenz noch viel schlimmer aussehen.
Spannender Punkt. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube auch, dass Menschen, die selbstreflektiert sind und genau wissen, wer sie sind im Leben, eine Erleichterung für andere sind, weil sie eben sehr stabil sind und wissen mit diesem inneren Frieden, ne, was bin ich nicht. Ich würde gerne zur Homosexualität zurückkommen, nochmal ganz kurz. Du sagst, das war eine Riesengefahr, du hast es auch lange verheimlicht, nicht vor deinem Inner Circle, aber lange vor der Öffentlichkeit. Mhm. Irgendwann bist du den Schritt doch gegangen, warst mutig, es ist nichts passiert, jedenfalls nichts, was deiner Karriere geschadet hätte. Nehmen wir den anderen Fall an, deine Karriere wäre gebremst, gestoppt, im schlimmsten Fall irgendwie vorbei. Das kommt doch nicht so gut an, dass der Schropp jetzt schwul ist. Was hätte das für dich bedeutet?
Damals die Welt, heute nicht mehr. Aber ich glaube trotzdem, dass mir viele Sachen verwehrt wurden.
Ah, okay.
Nein, natürlich sind Rollenangebote ausgeblieben. Und ich
bekomme. Weißt du oder vermutest du?
Naja, wissen tue ich es natürlich nicht, weil es sagt ja niemand, wir hatten gestern eine Castingbesprechung, aber weil du schwul bist, kommst du leider für den Heterosexuellen lieber aber nicht in Frage. Aber diese ganzen ZDF-Schmonzetten, die ich gedreht habe, die drehe ich nicht mehr. Mhm. Oder ich werde dann mal angefragt fürs Traumschiff für eine schwule Gastrolle oder sowas. Also es sind fast nur noch homosexuelle Rollen, die ich angeboten bekomme, obwohl ich auch in einer Kinder-Familienserie Tiere bis unters Dach einen Familienvater spiele und zwei Teenager-Söhne habe. Also da werde ich schon auch, da bin ich heterosexuell besetzt worden. Und das war lustigerweise ein halbes Jahr nach meinem Coming Out. Ja.
Ja, okay.
Aber trotzdem ist das weniger geworden. Und es kann natürlich auch sein, dass ich für manche Sendungen, manche Shows nicht mehr besetzt werde, weil irgendjemand was dagegen hat oder denkt, das kommt nicht gut an. Also ich finde, wenn man sich jetzt Amerika anguckt, wie viele Firmen da jetzt gerade einbrechen, was die Diversity-Programme angehen und so weiter und so fort.
Das schwappt bis hier rüber.
Das schwappt
kann
bis
ich
hier
aus
rüber.
Eigener Erfahrung sagen.
Ja, und deswegen kann es natürlich sein, dass Arbeitgeber sich gegen mich entscheiden, weil ich schwul bin. Mhm. Aber das weiß ich natürlich nicht, weil das würde ja nie jemand sagen.
Nee, es würde tatsächlich nie jemand sagen. Es tut aber irgendwie nach außen hin gesehen deiner Karriere keinen Abbruch, denn du bist wahnsinnig gefragt, du bist viel beschäftigt. Was ich so mitkriege, was wir mitkriegen können da draußen, offensichtlich, also funktioniert, das war kein Karrierekiller und so weiter.
Nein.
Springen wir an den Anfang deines Lebens zurück. Wenn ich mir deine Karriere anschaue, dann liest die sich wie ein roter Teppich, über den ich gerne schreiten würde. Das war irgendwie junger Jochen geht ins Ausland. Das ist übrigens ja auch schon sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gewesen, irgendwie.
Wow,
ne?
Ja, sowas von.
Kommt zurück, macht die Schule, macht alles, dann kommt das erste Praktikum bei ZDF Logo. Ich war auf jeden Fall Zuschauer, definitiv, so das ist so, ne?
Ja.
Meine Jugend und ab dann ging es per se, wenn ich mir das auf dem Papier anschaue, immer weiter, immer nach oben, immer größer, immer mehr Bekanntheit. Jetzt hast du aber in deinem Buch, was du ja draußen hast, gesagt, da gab es am Anfang wenig Jobs, da gab es auch wenig Geld und da gab es auch Existenzängste. Und mich würde interessieren, was hat dich dazu befähigt, den Weg weiter zu verfolgen? Hättest du irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, dann soll es nicht sein mit mir und den Medien und dem öffentlichen Leben? Oder was hat dich, wie bist du da durchgekommen? Weil heute rückblickend bist du erfolgreich. Damals konntest du das nicht wissen, ob das klappt.
Mhm.
Wie hast du das gemacht?
Naja, ich glaube, es kam immer dann doch genug und die Leidenschaft ist halt einfach so groß, dass ich das halt einfach machen wollte. Und ich habe halt immer irgendwie mir irgendwelche Jobs gesucht, die dann vielleicht jetzt dann nicht die Schauspielerei waren, aber die dann kam die Moderation, ja. Also die Moderation hat mir einen Riesenpush gegeben. Viele wissen ja gar nicht, dass ich Schauspiel studiert habe und eigentlich auch als Schauspieler arbeite. Aber so kam halt immer was. Aber meine Freundin Jutta, mit der ich gerade telefoniert habe, als ich hierher gekommen bin, die ist über 50 und die hat jahrelang wirklich nicht viele Jobs gehabt. Also der durchschnittliche Schauspieler hat 11 Drehtage im Jahr. Die durchschnittliche Bezahlung, würde ich sagen, sind 2000 Euro am Tag.
Das wird knapp.
Da kannst du nicht von leben. Und ich habe Jutta immer, ich habe die so bewundert, dass sie so durchhält. Und jetzt hat sie vor ein paar Jahren einen Landkrimi gedreht. Das ist so wie bei uns der Tatort. Und das war der erfolgreichste Landkrimi bisher. Und es wurde eine Reihe.
Ja.
Und jetzt hat sie die tollsten Castings und erntet jetzt endlich die Früchte. Manchmal dauert es halt länger und man muss dafür gemacht sein oder nicht, aber sie hat sehr viel Selbstzweifel gehabt und ich freue mich total für sie. Bei mir ging es halt auch irgendwie immer weiter, aber bei dieser Familienaufstellung musste ich das letzte Mal ein Vision Board machen und fand das richtig affig, weil ich gedacht habe, wer macht denn Vision Boards? 13-jährige Mädchen, die irgendwie hoffen, irgendwann Harry...
Wir müssen doch nicht so in die Schublade jetzt greifen.
Nein, ich gehe jetzt mal in die Stereotypen-Schublade und Moment, jetzt bringe ich nämlich gleich noch eine kleine Anekdote ein. 13-jährige Mädchen, die irgendwie sich wünschen, Harry Styles mal zu treffen, stehe ich vorgestern im Soho-Haus und telefoniere und da kann man oben, ich wollte zum Sport gehen, oben, wo der Sportbereich ist,
jetzt sind wissen halt, wir auch, wo Jochen Schropp Sport macht. Also Leute, wenn ihr Bock habt.
Ja, nicht nur da, aber auf jeden Fall war ich da mal wieder und da ist so eine Glasscheibe, dann kann man halt ins Gym reingucken und da ist so ein Typ und der geht da ab und macht und hat so eine richtig positive Energie und tanzt die ganze Zeit und so. Dreht sich um, zwinkert mir zu, ist das fucking Harry Styles.
Wow.
War er gerade mal in Berlin fürs Snacks-Wochenende. Nein, ich weiß nicht, warum er in Berlin war.
Nee,
aber
mega.
Hä?
Ja, mega.
Ja.
Krass.
Nein, aber, also auf jeden Fall, ich machte dieses Vision Board und dachte, oh, finde ich jetzt richtig ätzend, aus Eltern, Brigitte und was auch immer noch für Zeitschriften da halt diese Frauen mitgebracht haben, Entschuldigung, dass ich da jetzt da irgendwas rausschneiden muss. Und ich fand es so krass, weil es war, ich musste dieses Vision Board machen, weil mir flog komplett zu, was ich wichtig finde, was für mich an Bedeutung auch gewonnen hat über die Jahre. Und beruflich habe ich eigentlich nur aus einer Werbung ausgeschnitten, ich bin ein Star, holt mich hier raus, das war irgendwie die Werbung für die diesjährige Staffel und das habe ich ausgeschnitten und das steht einerseits natürlich für große Projekte, weil ne, das ist einfach eine Riesenshow und andererseits aber auch, wisst ihr was, leckt mich doch alle am Arsch. wenn das irgendwann nicht mehr geht, dann mache ich halt irgendwas anderes.
Ja.
Also ich glaube, ich bin da relativ, das ist halt meine große Leidenschaft und deswegen werde ich es vermissen, aber ich wäre mir auch nicht so schade, in irgendeinem Café zu stehen und Kaffee zu machen.
Jetzt hast du zufällig eins.
Naja.
Wo man dich direkt auch hinter den Riesen stellen könnte, da will ich gar nicht hin. Das heißt, für unsere ZuhörerInnen, ne,
ja,
da gibt es ja welche, die machen vielleicht auch Persönlichkeitsentwicklung, die haben auch noch eine Vision im Kopf, die wollen irgendwo hin im Leben. Was würdest du sagen nochmal zurück? Mach die Dinge, also habe ich rausgehört, wo dein Herz für schlägt, wo deine Leidenschaft ist und glaub an dich und give it your best und es wird schon kommen? Oder wie war das? Also ist das so,
ja,
richtig?
Ja, glaub daran, dass das Universum irgendwie dir den richtigen Weg aufzeigt. Und natürlich, weißt du, ich war jetzt gerade 3 Wochen in Köln und habe da in dem berühmten Savoy Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs gewohnt,
ja,
und hab so viele Menschen gesehen, denen es nicht gut geht, die obdachlos,
ja,
sind, die betteln, die krass high sind den ganzen Tag. Und dann fragt man sich natürlich so, ja, warum hat das Universum ihnen den Weg nicht gezeigt? Ne? Es gibt einfach auch verlorene Seelen, es gibt einfach auch Menschen, die können das nicht umsetzen, aber ich...
Ja, jetzt machst du so ein großes Thema auf. Ich wollte eigentlich zum letzten Part schon kommen.
Ja, aber das, wir
aber
können
zum letzten glaubst Part. Du nicht, noch ganz kurz und knapp, glaubst du nicht, ich kenne das auch, das Bild, wir alle kennen das, die Obdachlosen auf der Straße, ich bin auch zwischen, es tut mir leid, manchmal denke ich auch, warum übernimmst du keine Verantwortung für dein Leben? Jetzt weiß ich aber auch, das ist nicht immer so einfach. Es gibt schwere Schicksalsschläge und so weiter.
Mhm.
Jetzt glaubst du aber an die Spiritualität. Haben sich nicht möglicherweise diese Seelen diesen Weg und diese Erfahrung auf Planet Erde für dieses Leben ausgesucht?
Ja, vielleicht sind sie auch noch nicht so weit. Vielleicht ist es auch ihr erstes Leben, weißt du? Also, und es gibt natürlich auch Menschen, die wollen ja gar nicht wachsen. Haben wir ja auch schon drüber geredet, die wollen sich gar nicht weiterentwickeln. Aber
ja,
ich bin jetzt so weit auch, weißt du, ich habe auch viele Freundinnen schon in meinem Leben gehabt, die verheiratet waren und die in einer unglücklichen Ehe waren und in dieser unglücklichen Ehe geblieben sind, weil sie Angst hatten, dass sie ohne die Finanzen ihres Mannes nicht leben können oder sonst irgendwas. Sie haben sich dann irgendwann getrennt und es war für alle immer der richtige Weg. Also ich kann einfach immer nur sagen, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr unglücklich seid, wenn ihr auch in einem Job seid, der euch nicht erfüllt, der wird nicht besser werden und dein Chef wird nicht freundlicher werden. Aber es liegt an dir. Es gibt ein ganz tolles Buch und damit können wir das Ganze dann beenden.
Ja.
Oder kennst du Mel Robbins? Ist auch ein Motivational Speaker, ein Life Coach.
Nee, auf Anhieb nicht. Tony Robbins logisch, aber hier in dem Fall heißt Mel Robbins.
Ja,
Robin?
Der Mel Robbins, der wirst du jetzt folgen auf Instagram. Und
ja,
die hat ein Buch geschrieben, The Latham Theory. Und mein Mann und ich haben das jetzt gerade, als wir in Namibia waren, haben wir dieses Hörbuch gehört, 10,5 Stunden.
Oh, cool. Ja.
Also, let them, du hast nicht im Griff, was sie machen. Und danach ist es aber an dir zu sagen, let me, wie gehe ich damit um?
Ja.
Und das ist der Unterschied zu let it go, weil let it go ist, ich lasse es einfach los und dann ist es mir egal.
Mhm.
Da findet keine Veränderung statt.
Nee.
Also nimm das alles an, was dein Leben dir irgendwie gibt, ob das gute Sachen oder schlechte Sachen sind. Aber wenn du mit was unzufrieden bist, nimm es in die Hand und veränder's. Nur so wird's anders.
Das sind so 2 Punkte irgendwie, ne? Da kommt ganz oft ganz viel Angst mit.
Ja.
Ich hänge fest, ich bin abhängig finanziell, wie auch immer, Angst. Der Gegenspieler wäre Mut, das predige ich ja morgens bis abends, sei mutig und geh deinen Weg. Und Verantwortung ist der 2. Punkt.
Ja.
Also Mut und Angst als Gegenspieler und Verantwortung, übernimm Verantwortung für dein Leben und mach was draus.
Ja.
Also ich meine, es ist, in diesem Moment haben wir nur dieses eine Leben. Wir wissen nicht, ob das nächste kommt, vielleicht ja, vielleicht nein, aber jetzt gerade haben wir nur eins, das müssen wir irgendwie gestalten.
Eben.
Ja. So, jetzt habe ich hier extra dein Buch dabei. Ich weiß gar nicht, ob du es promoten willst. Soll man das kaufen? Bestimmt, ne? Queer as fuck. Ich hab's geliebt.
Ja.
Es ist wirklich cool, weil ich dachte, ich bin ganz ehrlich, ne? Wir sind ja hier ehrlich. Ach komm, Jochen, was willst du mir jetzt noch erzählen, ne? Ich habe selbst viele Prozesse durch und so weiter. Und trotzdem habe ich ganz oft die Situation gehabt, dass ich dachte, ach nee, stimmt, wie witzig. Ah nee, hat er recht. Ach, das war mir so gar nicht bewusst.
Ah, das ist schön, das freut mich.
Ich hatte viele Momente da drin, wo ich mich selbst ertappt habe, wo ich dachte, ich selbst dachte, es muss so sein. Und du brichst da auch bei mir etwas auf, wo ich dachte, nee, muss nicht.
Ich find's halt witzig, weil ich hab's 2020 geschrieben, 2021 ist es rausgekommen, jetzt sind wir in 2025 und ich denke mir, ich würde jetzt so viel anders machen oder ich würde, also meine Geschichte ist meine Geschichte, ne?
Ja.
Aber ich würde jetzt natürlich auch mit der Weiterentwicklung, die ich seit 2021 gemacht habe, vielleicht nochmal ganz anders drauf gucken. Aber ich weiß, dass es vielen Leuten geholfen hat, dass es auch vielen Menschen die vielleicht selber nicht queer sind, aber queere Kinder haben oder queere Menschen im Freundeskreis, dass es denen geholfen hat, deren Leben besser zu verstehen. Und deswegen bin ich froh, dass ich es geschrieben habe. Ich hätte mich gefreut, wenn meine Lektorin vielleicht noch den ein oder anderen Tippfehler rausgenommen hätte, aber ansonsten sind so zwei oder drei Tippfehler, wo ich mir denke, das ärgert mich.
Sind sie, aber wer würde darauf hinweisen?
Ja, ich? Nee. Transparenz.
Ja, ist nicht schlimm. Also, ne,
weil mir auch irgendjemand mal geschrieben
hat. Es geht schon um den Inhalt.
Genau, mir hat irgendjemand mal geschrieben. Ich glaube, der wollte einfach richtig ätzend sein. Der hat nämlich wirklich an meine Schauspielagentur und an mein Management genau den gleichen Brief, hat sich als Arzt ausgegeben und war aber alles fake und hat einfach gesagt, das ist das schlimmste Buch, was er jemals in den Händen hatten, und ein Lektorat hätte es wohl auch nicht gegeben, und hat dann irgendwie die Seiten nochmal kopiert und das eingekringelt und so. Und da dachte ich dann auch wieder, wow, du musst richtig unglücklich in deinem Leben sein und richtig viel Zeit haben.
Was reitet die Leute, so viel Energie da rein zu investieren? Ihr werdet es eh nicht ändern. Das Buch ist gedruckt, es ist draußen.
Und wenn du eine Handynummer angibst, die nicht gültig ist, warum gibst du überhaupt eine an? Ja, egal.
Spannend. Okay, auf jeden Fall ist es cool. Egal wie alt dieses Buch ist, ich finde, es ist zeitlos. Ich finde, es ist jederzeit zu lesen.
Zeit und Alters.
Also ich, wir sind im falschen Podcast-Format. Mich würde ja interessieren, wie lange wir beide quatschen würden, bis, das gibt's ja schon, das Format, bis alles gesagt ist. Das könnte, glaube ich, hier eine Zeit lang dauern. Nichtsdestotrotz, zum Abschluss gibt es ab sofort, und du machst die Eröffnung immer ein Ritual, denn vor dir steht das goldene Gefäß, golden ist es nicht, aber das heilige Gefäß, und da sind Deep Notes drin, und Meryl Deep steht ja für, wie könnte es anders sein, für Deep, ne? Ja. Und du hast jetzt 1 bis 3 Deep Notes, die du dir rausziehst. Manche sind gar nicht so deep, deswegen sage ich bis zu 3. Wir nehmen uns da noch kurz Zeit für. Free Flow, 3 Fragen, und ich hätte gerne Antwort. Du musst aber logischerweise die Frage vorlesen, weil sonst wissen wir nicht, was die Frage ist.
Ich dachte jetzt, das sind irgendwelche tiefgründigen Aussagen des Dalai Lama oder sowas.
Nee, es sind tiefgründige Fragen. Es sind aber auch ein paar nicht so diepe dabei, weil du weißt, Menschen sind unterschiedlich. Und mal gucken, was du ziehst.
Okay. Ich mach da jetzt aber gar keinen großen Hehl.
Du hattest 3, jetzt hast du... Ah, okay.
Ich hatte 5. Ich hab, aber ich habe 2 wieder zurückgelegt.
Wie
ich hoffe, die richtigen.
Du willst immer von allem alles, oder was?
Ja, genau. Von allem das Beste.
Ja, so, hau raus. Frage 1.
Was macht dich wütend?
Oh, spannend, ja.
Unreflektierte Menschen, schlechte Laune, einfach Berlin im Moment.
Okay.
Nein, also ich wohne auf einer Fahrradstraße, und wenn man da morgens quasi zum Berufsverkehr seinen Kaffee trinkt und wie Leute miteinander umgehen, finde ich das, ich will einfach mehr Nächstenliebe.
Ja.
Und Menschen, die das irgendwie nicht in sich haben, die machen mich wütend.
Ja, verstehe ich. Aber der Sommer kommt, und dann wird Berlin auch wieder entspannter.
Ja,
das
dann wird Berlin
wir
wieder
auch
schön. Wen würdest du gerne mal treffen?
Oh ja, cool. Das finde ich ja auch immer spannend. Ja, wem würdest du
das ist immer schwierig. Mel Robbins würde ich gerne treffen, tatsächlich. Oh. Jetzt habe ich sie schon angesprochen, aber die meisten Leute, die ich treffen wollte, habe ich irgendwann schon mal getroffen. Ich war früher ein riesen Sandra Bullock-Fan. Ich habe sie geliebt in Speed und durfte dann irgendwann die Bird Box-Premiere, dieser Film auf Netflix, durfte ich moderieren und habe mich mit ihr unterhalten. Und dann habe ich sie getroffen. Und das war schön. Aber ich bin jetzt gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie so jemanden habe, wo ich denke so, die Person muss ich jetzt unbedingt mal treffen.
War Sandra Bullock eine von den Top-Personen dieser Welt, wo du gesagt hast, die würde ich gerne mal treffen?
Damals, ich habe mir damals, glaube ich, nie so Gedanken drüber gemacht. Aber ich fand die einfach immer wahnsinnig toll.
Okay, mega. Ja. Nehmen wir. Nimm uns noch mal kurz in den Moment mit. Wie war das denn dann? Also man hat ja dann so eine Fiktion im Kopf. Boah, wenn ich die mal treffen würde, dann kommt dieser Moment. Du wirst angefragt für die Moderation. Dann wird dir klar, ich werde die treffen. Ich werde die Chance haben, mit der zu sprechen. Und zwar ja irgendwie auf Augenhöhe, weil ihr seid in dem Moment, ihr arbeitet zusammen, ihr seid Kollegen. Wie war es dann?
Ja, sie war wahnsinnig höflich und super nett, ne? Also ich bin halt bei sowas auch immer sehr zurückhaltend, weil ich ja selber weiß, wie es ist, wenn Leute unangenehm sind. Und ich habe ja einfach nur gesagt, hey, I'm Jochen, I'm the host for tonight. I just wanted to let you know that I've been a big fan of yours ever since Speed.
Aber du hast so einen richtigen Fan-Moment rausgemacht.
Yeah, weil jetzt nicht kreischend, aber you're one of my favorite actresses and I just feel really honored to be hosting this event tonight. Can we take a picture? Und dann haben wir noch ein Bild gemacht. Ja. Und ich habe einfach gedacht, scheiße, sieht die gut aus mit 60.
Mhm. Du hättest ja auch Deutsch mit ihr sprechen können, sie kann ja Deutsch.
Ja, aber das ist ja auch immer wieder sowas, dann muss die immer darauf reduziert werden.
Ah, okay.
Aber sie hat ja mal in Bamberg gewohnt, ich glaube, ich habe ihr noch erzählt, Bamberg, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich habe ihr auch gesagt, dass ich halber Franke bin. Und dann hat sie auch irgendwas auf Fränkisch gesagt mit ihrem rollenden R.
Ja, ganz wie lustig.
Ja.
Ja, aber krass, weil das ist ja schon, ne? Nicht jeder Mensch hat diese Chance, so wie du, Menschen zu treffen und zu sagen, krass, also wir haben da ja einen richtigen Star vor dir stehen.
Ja.
Ja, cool.
So.
Frage Nummer 3, der grüne Abschluss.
Wovor hast du Angst?
Boah, du hast die Wut und die Angst. Das ist schon auch krass. Spannend. Das sind über 100 Fragen.
Vor Einsamkeit. Also, ich glaube nicht, dass ich einsam sein werde in meinem Leben. Aber ich glaube, das Schlimmste für Menschen, auch besonders im Alter, ist die Einsamkeit. Und das bricht mir das Herz, wenn ich dran denke. Ja.
Noch bist du nicht einsam, noch bist du auch nicht alt.
Nein, und ich glaube, ich werde es auch nie so weit kommen lassen.
Das
aber
wollte ich gerade fragen.
Ich
also, du hast es ja auch in der Hand. So
ja,
bisschen,
aber
ne?
Ich kenne halt viele Leute, die im Alter wirklich sehr, sehr eigenbrötlerisch werden und die nur noch ihr Ding machen und sich dann irgendwann wundern, warum der Freundeskreis nicht mehr da ist und warum sie alleine sind und aber auch nicht die Kapazitäten haben. Das muss man ja auch sagen. Sie haben nicht das Spektrum, das wieder zu verändern oder zu öffnen, weil sie eben das nicht reflektieren. Und das, glaube, das ist schlimm.
Ist es definitiv. Und dass es schlimm ist, das sagen sogar die Fakten. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber die Todesrate aufgrund von Einsamkeit ist unglaublich hoch. Und damit meine ich jetzt gar nicht Suizid oder so, sondern Einsamkeit führt deutlich schneller zu einem früheren Lebensende, als wenn man es nicht wäre. Das ist oben bei Tabakkonsum und Co. angesiedelt. Und das finde ich schon spannend, aber auch erschreckend.
Ja,
weil es für uns Menschen wichtig ist, in Gemeinschaft zu sein, zusammen zu sein. In diesen Zeiten da draußen wahrscheinlich mehr denn je.
Absolut.
Ja, cool. Jochen.
Es war so schön. Es hat sich, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier gesessen haben, aber das ging super schnell rum und ich danke dir für das herzliche, offene, liebe Gespräch.
Es gibt nichts zu danken, ich habe zu danken. Das war ein gutes Gespräch. Ich freue mich total.
Also ich würde die zweite Folge auch hören.
Das ist doch ein guter Teaser.
Ja.
Dankeschön.
Danke.
So, ihr Lieben, das war die erste Podcast-Folge von Meryl Deep Talk mit Jochen Schropp. Und ich hoffe, dass dir dieses Gespräch genauso viel Spaß und Freude bereitet hat wie mir, denn ich bin total fasziniert, wie persönlich, wie authentisch Jochen ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit, lieben wir sehr und genau darum soll es bei Meryl Deep Talk gehen. Toll, dass du eingeschaltet hast und sei gespannt auf Folge Nummer 2. Der nächste Promi-Gast steht bereits in den Startlöchern. Mehr wird an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Alle Infos zur nächsten Folge und die Ankündigung findest du rechtzeitig auf Instagram auf meinem Profil oder ansonsten abonnier doch einfach den Kanal, so verpasst du keine aktuelle Folge mehr. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte doch den Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das hilft der Welt mitzuteilen, dass dieser Podcast sich wirklich zu hören lohnt. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich in Folge 2. Alles Liebe, deine Meryl.